Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf das Kreuz. Aber die Evangelisten berichten es uns ganz ungeschönt. Und wir müssen die Bedeutung des Kreuzes verstehen, damit wir Jesu Kreuzestod auch richtig schätzen können. Und gerade Lukas geht es darum, zu bezeugen, dass Jesus Gottes Verheißung erfüllt hat und uns so Vergebung anbot. Wir haben eben schon den Text, den wir auch gleich behandeln wollen, gelesen in Lukas 23. Und wenn du deine Bibel dabei hast und mitlesen möchtest, lese ich aus Kapitel 24 seine Absicht in den Versen 44 bis 48. Da spricht Jesus nämlich nach seiner Auferstehung und sagt, er sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen davon. Und so möchte er, dass wir seinen Kreuzestod verkündigen, uns dessen bewusst sind. Und wenn wir dann zurückkehren zu Lukas 23, Charles hat das so gut für uns vorgelesen, ich lese die Abschnitte jetzt nicht jeweils noch einmal, aber war es ja am Anfang, als er auf dem Weg noch nach Golgatha war und die Leute über ihn trauerten, dass er so litt. Aber der erste Punkt, die wirkliche Tragödie ist nicht Jesu Kreuzestod, sondern die Ablehnung der Menschen. Viele begleiteten Jesus und sie trauerten um einen weiteren Juden, der der römischen Besatzung zum Opfer fiel. Aber verstanden nicht, dass Jesus fürs Volk starb, so wie es ihr eigener Hohepriester vorhergesagt hatte. Ich lese das einmal aus Johannes 11, ab Vers 49. Da heißt es, Johannes 11, 49, einer aber von ihm, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, spricht zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies sagt er aber nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Jesus korrigierte ihre Sicht, dass auch der Arme, du musst so viel leiden. Und sagte, nein, trauert nicht über mich, sondern trauert um euch und das, was mit euch passiert, wenn ihr mich nicht annehmt. Und sie haben ihn ja abgelehnt und seine Kreuzigung gefordert. Jesu Tod war nötig, ihrer aber nicht. Wir lesen in 1. Petrus 3, Vers 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Es musste der Gerechte sterben, damit den Ungerechten uns vergeben werden kann. Und dann sagt er, jetzt trauert nicht über mich, das war Gottes Plan, das ist meine Liebesgabe an euch. Wenn jemand uns ein Geschenk aus Liebe gibt, dann wollen die nicht, dass wir darüber trauern, sondern dass wir es dankbar annehmen. Und das sagte Jesus, ich tue das aus Liebe zu euch. Ich möchte, dass ihr so versöhnt werden könnt mit Gott. Aber weint lieber darüber, dass ihr das bisher nicht angenommen habt. Jesus wünscht sich nicht unser Mitleid, sondern die Annahme seines stellvertretenden Todes, dass er an unserer Stadt gestorben ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Wer das nicht annimmt, auf dem verbleibt der in dem Text beschriebene Zorn Gottes, Erinnerst du dich, als wir es gelesen haben, wie sie dann bitten werden, lass die Hügel auf uns fallen, die Berge uns bedecken? Und das kommt nochmal in der Schrift vor. Nämlich in Offenbarung Kapitel 6. Ich lese daraus jetzt nur die Verse 16 und 17. Offenbarung 6, dann heißt es, sie werden zu den Bergen und zu den Felsen sagen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer mag bestehen? Er sagte, weint darüber, weil das ist, was auf euch zukommt, wenn ihr die Vergebung in Christus nicht annimmt. Oder so ausgedrückt, entweder wir trauern auf Erden über unsere Sünde oder in der Ewigkeit über die Konsequenzen unserer Sünde. Entweder wir erkennen es jetzt und sagen, nimm dankbar an, Christus hat meine Schuld, meine Strafe auf sich genommen, deswegen wurde er gekreuzigt. Oder ich lehne es ab und werde die Konsequenz selber tragen. Jesus möchte, dass wir verstehen, nicht das Böse hat am Kreuz gesiegt, sondern die Liebe, seine Liebe zu uns. Es heißt in 1. Johannes 4, Vers 10, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Ja, er ist grausam gestorben, aber es ist nicht, weil das Böse zu stark war, sondern weil seine Liebe ihn getrieben hat, stellvertretend für dich und mich zu sterben. Dann gehen wir ein Stück weiter und sehen, Jesus starb wie ein Verbrecher, um uns zu vergeben. Jesus wird hier mit zwei Verbrechern hingerichtet, einen zur Rechten, einen zur Linken. Und die Soldaten verlosten das letzte irdische Eigentum, seine letzten Kleidungsstücke. Aber ihnen war dabei nicht bewusst, dass sie genau das erfüllt haben, was Gott die ganze Zeit geplant hatte. So steht zum Beispiel in Psalm 22, Vers 19, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Jahrhunderte vorhergesagt, dass genau dieses geschehen wird. Und wir haben vorhin schon aus Jesaja 53 gehört, jetzt nehmen wir nur den Vers 12, er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod und ließ sich zu den Verbrechern zählen. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Und so war genau das erfüllt. Er hing zwischen den Verbrechern und ist für sie gestorben. Und was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Die Herrschenden, die religiöse Elite, die politische Elite taten, was sie wollten. Und erfüllten damit Gottes Plan. Das entbindet sie nicht und entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Aber Gottes Erfüllung in Christus ermöglicht unsere Vergebung. Wie wir hier an unserem Kreuz hängen haben, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Aber damit die Vergebung funktioniert, muss sie auch angenommen werden. Musste sie damals angenommen werden, als Jesus das sagt, Vater, vergib ihn. Es ist sein Wunsch, es ist seine Bitte. Aber wieder, sie müssen es auch annehmen. Und so müssen auch wir seine Vergebung annehmen. Und wenn du das noch nicht getan hast, musst du zuerst einsehen, ich bin vor Gott schuldig. Ich habe seine Liebe ausgeschlagen. Es hat mich nicht interessiert, dass er für meine Sünde gestorben ist. Für meinen Egoismus, für meine harten Worte, für meine bösen Gedanken, für all das. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Jesus hat genau das auf sich genommen. Und deswegen kann man es auch so sagen, Jesus konnte nur entweder seinen Leib oder unsere Seele retten. Erinnerst du dich, wir haben das gelesen, dass die anderen sich dann über ihn lustig gemacht haben, ihn verlästert haben, gesagt haben, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch herab vom Kreuz. Dann werden wir glauben. Dann ist das ein Zeichen. Aber es ging nicht beides. Sie verspotteten, weil er sich nicht selbst rettete. Für die Menschen drumherum war das ein klares Zeichen der Unfähigkeit. Aber für Jesus war es der einzige Weg, uns zu retten. Eben schon zitiert, Römer 6,23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Strafe muss bezahlt werden. Gott ist gerecht. Und von Anfang an ist es gesagt, die Strafe für Sünde ist der Tod, muss der Tod sein. Und wenn du und ich nicht sterben sollen, dann muss jemand anders für uns sterben. Und genau das ist am Kreuz geschehen. Er konnte sich nicht selbst retten und uns retten. Darum hat Jesus sein Leben gegeben. Die Kreuzigung ist kein Beweis gegen die Identität als Sohn Gottes, sondern ein Beleg dafür. Wieder noch einmal aus Jesaja 53. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Er hat auf diesen ganzen Hohn nicht reagiert. Hat nicht gesagt, na gut, wenn euch das hilft, dann komme ich halt mal kurz runter. Er hätte es tun können. Es waren nicht die Nägel, die am Kreuz hielten. Es waren nicht die Soldaten, die herumstanden, sondern es war die Liebe, die sagte, ich halte mich zurück, weil nur so kann ich die Menschen retten. So blieb er trotz allen Spotts und allen Protests das Zeugnis bestehen, was oben über dem Kreuz stand, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dann erinnerst du dich, gehen wir noch einen Schritt weiter, wo dann die beiden Gekreuzigten mit ihm redeten und der eine dann sagte, wir sind hier für das, was wir verdient haben. Aber dieser Mann hat nichts Falsches getan. Wir sehen weiter, Jesus begnadigt die Bittenden. Der eine Gekreuzigte wandte sich an Jesus statt ab von ihm. Er bekannte, dass er seine Strafe verdiente, aber Jesus selber schuldlos war. Wörtlich ist das, er hat nichts am falschen Platz. Also er hat nichts getan, was verkehrt wäre. Er hat anscheinend genug von Jesus erfahren, um zu wissen, Jesus ist unschuldig. Und wenn er sagte, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Wir kennen diesen Ausspruch. Und sagen, ja klar, er fährt auf in den Himmel. Aber dieser Verbrecher hängt neben Jesus am Kreuz. Die sind beide kurz vor ihrem irdischen Tod. Aber er sagte, du wirst in dein Reich eingehen. Er wusste, der Tod wird Jesus nicht hindern, in sein Reich einzugehen. Und auf dieser Grundlage und dieser Erkenntnis bittet er Jesus, gedenke meiner. Und was sagt Jesus? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Mann hat nichts getan, um die Erlösung zu verdienen. Er ließ sich nicht taufen, er wurde nie Mitglied einer Gemeinde, hat kein Sakrament erhalten. Er bat Jesus lediglich und Jesus schenkte ihm die Errettung. Jesus stellt keine Bedingung. Er erkannte dieses Vertrauen dieses Mannes. Gedenke meiner. Du wirst in dein Reich eingehen. Und das war genug. Er nahm dem Mann nicht die Schmerzen, bescherte ihm keinen Wohlstand, hat noch nicht mal seinen Tod verhindert oder aufgeschoben. Aber dieser Glaube an Christus hat dem Mann am Kreuz ewiges Leben gegeben. Und gerade darin ist unsere Hoffnung. Du musst nichts tun, um errettet zu werden. Du musst nur darum bitten. Christus hat am Kreuz alles vollbracht. Er hat den Preis bezahlt. Und so konnte sogar der Verbrecher neben ihm sagen, gedenke du an mich. Ich bin hier für das, was ich verkehrt gemacht habe. Es ist die legitime Strafe. Ich habe es nicht besser verdient. Du hast es nicht verdient. Sei mir gnädig. Hast du das getan? Wenn ja, dann verspricht Jesus in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, nicht wird haben, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer glaubt, der hat jetzt schon dieses neue, dieses ewige Leben in Christus. Und dann bezeugt Gott die Bedeutung dieses Todes. Es war dann, wir hatten das gelesen, Vers 44, wenn du in Lukas 23 das ein bisschen folgst, dass um die sechste Stunde eine Finsternis über das ganze Land kam, bis zur neunten Stunde sich die Sonne verfinsterte und der Vorhang des Tempels mitten in zwei riss. Die Finsternis hier, die war ein Zeichen für Gottes Gericht. In den Propheten in Amos 5, Vers 18 war vorhergesagt, wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Es ist Tag des Herrn, es ist Gottes Gericht und es kommt hier auf Jesus. Und interessant ist, dass diese Finsternis auch außerhalb der Schrift bestätigt wird. Ein Heide, also nicht mal jüdischer Abstammung, auch keiner, der zum christlichen Glauben gekommen ist, der in Ägypten zur damaligen Zeit lebte, ein gewisser Diogenes, es gibt auch andere mit gleichen Namen, aber der war in Ägypten zu der Zeit und er hat aufgeschrieben, entweder litt die Gottheit in diesem Moment oder fühlte mit jemandem mit, der es tat. So jemand, der nichts mit dem Glauben zu tun hat, sagte, ich habe dieses gesehen und ich bin meilenweit weg und kann sagen, da muss etwas Außergewöhnliches geschehen sein. Die Gottheit muss dort gelitten haben. Und außergewöhnlich war auch Jesu Tod an sich. Denn es sagt hier in Vers 46, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Was ist daran so ungewöhnlich? Der Kreuzestod normalerweise kam durch Ersticken, weil sie nicht mehr genug Luft in die Lungen bekommen durch das Hängen und Sacken und den Blutverlust, dass einfach keine Kraft mehr da ist und die hecheln dann irgendwann aus. Häufig hat das Tage gedauert. Und hier ist aber nein, mit lauter Stimme übergab er seinen Geist, wie er es vorhergesagt hatte. In Johannes 10, Vers 17 und 18 sagt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Das sagt er nicht am Kreuz, sondern schon eine ganze Weile vorher. Ich lasse es, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Ich tue dieses aus freien Stücken. Und als Bestätigung lässt Gott den Vorhang, der bis dato den Zugang zu Gott blockierte, zerreißen und zeigt somit, dass nun jeder durch diesen Mittler, durch Jesus Christus, zu Gott kommen kann. Es sind nicht mehr nur der Hohepriester. Es sind nicht mehr nur durch diese ganzen Opfer, dass man vor Gott treten kann, sondern das Lamm Gottes starb für die Sünden der Welt und wir haben direkten Zugang zu Gott. Dieser Tod und die Ereignisse darum herum haben zumindest auch den Hauptmann überzeugt. Er sagte, wahrlich, dieser Mann war gerecht. Hat es dich auch überzeugt? Und wir sehen dann die Reaktion der anderen, Vers 48. Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Jesus fordert eine Reaktion auf seinen Tod. Der Großteil der Anwesenden war nur für dieses makabre Schauspiel gekommen, waren emotional angerührt, aber es hat keine Veränderung stattgefunden. Sie haben dem bedeutendsten Ereignis der Menschheitsgeschichte beigewohnt und seine Bedeutung nicht verstanden.
Wie schade. Oh Mann.
Sie schlugen sich an die Brust und dachten, armer Jesus, statt wie der Zöllner im Tempel, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. So hat Golgatha Gottes Umgang mit der Welt verändert. Statt zu sagen, hier ist der Tempel, kommt und seht, kommt er zu uns. Es ist nicht, kommt her und wer willig ist, wer interessiert ist, der komme und empfange Segen, sondern Gott selbst ist zu uns gekommen, am Kreuz für uns gestorben, um uns Vergebung zu geben. Aber wenn du unverändert nach Hause gehst, dann hat die Betrachtung ihr Ziel verfehlt. Es soll dazu führen, dass wenn wir es noch nie angenommen haben, dass wir Christus als den Heiland annehmen. Und wenn wir das schon angenommen haben, dass wir erneut dankbar sind, dass Christus meinen Preis bezahlt hat, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und dann endet dieser Bericht mit dieser bisschen ungewöhnlichen Aussage in Vers 49. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, Vers 49, alle seine Bekannten standen weit ab, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies. Ich glaube, Jesus will, dass wir ihn bezeugen. Warum endet hier Lukas den Bericht mit dieser Bemerkung? Sie standen weit ab und das waren die, die ihm vorher nachgefolgt waren. Ich glaube, er schreibt das deswegen, weil er selber nicht da war und weil er es von denen gehört hat, die dabei waren und es bestätigen konnten. Diese Menschen haben später davon erzählt, wie sie erst fernab standen, aber dann vor aller Welt stehen und bezeugen, Jesus ist für unsere Schuld gestorben und er ist am dritten Tage auferstanden. So haben wir hier die schriftliche Fixierung von Augenzeugenberichten, die bestätigen, so war es gewesen. Der sündlose Sohn Gottes ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat sein Leben gegeben und alle, die dabei standen, wussten, dass dies nicht eine normale Kreuzigung war. Kreuzigung an sich war nicht ungewöhnlich damals. Aber wie Jesus gestorben ist, dass er nicht die anderen verklagt hat, dass er nicht verflucht hat, dass er nicht geschrien hat, nur um seinen Zorn, seine Verzweiflung auszudrücken, sondern selbst am Ende, nein, Vater, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Sagen sie, hier ist etwas ganz anderes. Die Frage ist, was machst du damit? Jesus möchte, dass du seine Vergebung für deine Schuld annimmst. Und wenn du das getan hast, dies auch vor anderen bekennst. So werden wir hier in Kürze das Abendmahl einnehmen und damit ausdrücken, Jesus starb für mich. Und ich habe seine Vergebung angenommen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann nutze diese Gelegenheit, sagen, wie der Mann am Kreuz, gedenke meiner, du bist jetzt in deinem Reich, ich habe diesen Tod verdient, ich habe gesündigt und der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber du hast es nicht verdient. Und du hast es an meiner Stelle angenommen. Und ich bitte dich, vergib mir. Es war deine Liebe. Es war, weil du an mich gedacht hast. Es war, weil Gott möchte, dass wir mit ihm versöhnt sind. Dass wir Zugang zu Gott und ewiges Leben haben. Das ist genau sein Angebot. Deswegen musste das Kreuz sein. Es ist keine Tragödie der Geschichte. Es ist das größte Zeichen von Gottes Liebe. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir für Jesus Christus, der das Kreuz nicht gescheut hat, der es auf sich genommen hat, der die Leiden erlitt, indem er hinblickte auf die darauf folgende Freude, die Erfüllung von Gottes Plan und die Versöhnung von uns Menschen mit unserem Schöpfer durch sein stellvertretendes Blut. Danke, dass du das auf dich genommen hast, dass du nicht einfach gesagt hast, ihr bekommt, was ihr verdient, sondern du gibst uns Gnade, das, was wir nicht verdient haben. Und du bleibst dabei gerecht, weil Christus die Strafe bezahlt hat. Hilf uns, das zu begreifen. Hilf uns, das zu ergreifen. Hilf uns, dass diese Wahrheit nicht einfach nur eine biblische Geschichte ist, die irgendwo wir kennen, sondern die uns mitnimmt in das Herz unseres Gottes und unseres Erlösers. Amen. Bevor wir zum Abendmahl übergehen, möchte ich, dass die Sänger noch einmal kommen und das Lied singen, in dem Kreuz liegt die Kraft. Dass wir einfach nochmal still werden, wir dürfen sowieso nicht mitsingen, aber dass wir reflektieren. Die Worte werden an der Leinwand sein. In dem Kreuz liegt die Kraft.